herzlich willkommen zurück zum unfassbar witzigen Podcast von Jens und Michael. Nein, Jens und Henrik. Wir sitzen heute hier an einem Samstag im Riverside Studio und haben einen ganz wunderbaren Gast, diesmal wieder aus der Film.
Das weißt du doch noch gar nicht, ob es wunderbar wird. Du weißt nicht, worauf du dich eingelassen hast.
Heute bei uns zu Gast der Ulf Israel. Ulf, mega schön, dass du da bist.
Ja, sehr schön hier zu sein. Draußen ist es grau und dunkel und hier ist es hell und ihr strahlt. Also was Besseres hätte ich gar nicht tun können.
Wir haben uns neulich ganz zufällig über den Martin Tocharov, der von mir mittlerweile ein sehr guter Freund geworden ist. Martin ist, würde ich sagen, in Deutschland so, also ich weiß nicht, aber das will ich, sag's einfach so. Ich denke, das ist so eine der Number Ones in so
absolut,
Film.
Absolut, ja, ohne Frage.
Filmmusik irgendwie, der ist einfach der stabilste Mensch seit, keine Ahnung, 20 Jahren, wahrscheinlich viel länger, aber er ist ja erst 30 geworden. Also insofern, nee, wirklich ganz beeindruckender Typ. Und Martin, für dich kurz, Jens, rief mich an eines Abends. Wir haben immer einen schönen, irgendwie so einen fast familiären Zusammenschluss mit der Amano Hotelkette und gehen da geil israelisch essen. Ulf Israel hatte ich auch. Als ich sehe, Ulf Israel, der will mich doch auf die Schippe nehmen.
Ich kochte aber nicht.
Also. Naja, auf jeden Fall rief Martin an, ob er einen seiner besten Freunde mitbringen kann. Dann sage ich, was ist das für eine Frage? Und so bin ich in den Ulf gerasselt und fragte ihn gleich an dem Abend, weil ich dachte, was für ein spannender Typ. Ich muss gestehen, ich kannte dich nicht. Man kennt Filme wie Lombok, wo du mit drin hängst, irgendwie, das war jetzt so mein Aufhänger und dann dachte ich, ah geil, ey, ich bin so dreist, frag ihn direkt, kommt der vorbei, jetzt ist er da, mega schön, dass du da bist.
Ja, schön hier zu sein.
Und du warst zu betrunken und konntest nicht Nein sagen, oder?
Ich habe ehrlicherweise es gar nicht so richtig für voll genommen, weil Produzenten sind ja eher im Hintergrund und so wahnsinnig spannend ist es ja eigentlich auch nicht, was wir tun, im Gegensatz zu den Leuten, die vorne am Bühnenrand stehen, ja, irgendwie und dort deutlich und klar artikulieren, was sie so zu sagen haben. Und deshalb habe ich mich eigentlich gefreut, dass er mich gefragt hat, jetzt hier zu sein.
Ich finde es sogar fast schon spannender, muss ich sagen, weil ich mache Eventproduktionen, du machst Filmproduktionen, ist ja in manchen Teilen was Ähnliches.
Sehr ähnlich,
so.
Ja.
Erzähl doch mal den Leuten da draußen so in zwei, drei Sätzen, was macht ein Filmproduzent eigentlich?
Der Filmproduzent kann alles entscheiden und alles bestimmen und ist an allem schuld.
Okay.
Nein, das heißt, am Ende des Tages kann man das ein bisschen vergleichen mit einem Bauherrn bei einem Bau, ja. Wenn du ein Haus irgendwie errichtest, wenn du ein Gebäude entwirfst, du suchst eine Geschichte, die du erzählen möchtest. Manchmal bist du selbst gefordert, auf eine Idee zu kommen, ein Buch zu finden, einen Artikel zu lesen, der dich inspiriert. Ganz oft bekommst du Angebote von Drehbuchautoren. Von Regisseuren, das Team spricht, man unterhält sich mit Leuten draußen in der Welt und versucht, auf Ideen zu kommen, die auf der einen Seite Leute interessieren, unterhalten, bewegen können, was ganz wichtig ist, und auf der anderen Seite natürlich auch so von Interesse sind, dass man sie finanziert bekommt, was bei uns ein relativ großes Thema ist, weil das, was wir tun, ja relativ teuer ist. Ja. Ich kann nicht eine Gitarre nehmen, ja, mich vom Mikro setzen, eine mega geile Idee haben, ja, und am nächsten Tag irgendwie ist sie in der Welt, sondern bei uns sind die Prozesse relativ langfristig. Also du suchst dir eine Idee, du entwickelst eine Geschichte zusammen mit einem Drehbuchautoren oder einer Drehbuchautorin, holst eine Regisseurin oder Regisseur dazu, besprichst, was du da machen möchtest, und dann gehst du gemeinsam los, suchst die Schauspielerinnen und Schauspieler, castest, dann musst du die ganze Produktion finanzieren, was teilweise halt ein sehr langfristiger Prozess sein kann. Teilweise geht es auch schnell, wenn man jetzt für Streamer oder fürs Fernsehen direkt arbeitet, dann brauchst du eigentlich nur eine Stelle, ist meistens mehr als eine Person, aber eine Stelle, die Ja sagt, und du kannst anfangen. Beim Kino, bei Filmen ist es oft so, dass du 5, 6, 7, 8 verschiedene Finanziers hast, die du überzeugen und einwerben musst. Und irgendwann bist du soweit loszulegen und dann wird das Haus gebaut. Und dann hast du einen Architekten, das ist der Regisseur, du hast einen Bauleiter, das ist bei uns der Herstellungs- oder Produktionsleiter. Und dann hast du die verschiedenen Gewerke und dann geht's los. Und in dem Moment, wenn du als Produzent deine Arbeit richtig gut machst, hast du beim eigentlichen Dreh eigentlich relativ wenig zu tun, weil dann hast du die Leute ausgesucht, die deine Vision teilen oder du deren Vision teilst und unterstützen kannst. Und dann hängt man da ein bisschen rum und trinkt Kaffee und versucht nicht zu stören, ja, und freut sich, dass das Haus gebaut wird. Und wenn man aber merkt, dass die Differenzen oder dass es vielleicht doch Differenzen gibt in dem, was man verstanden hat, wo man hin will, dann fängt man an, sich da kreativ wieder zu betätigen und in die hoffentlich und meistens inhaltlich produktive Diskussionen mit Regie oder Cast zu gehen.
Aber meistens geht ja sicherlich irgendwas schief. Also als, auch als Bauherr hast du den Elektriker, der ein Kabel falsch verlegt.
Ja, aber darum kümmere ich mich dann meistens nicht mehr.
Das machst du dann nicht mehr.
Nee. Da gibt es ein Team, gibt es einen Produktionsleiter, einen Herstellungsleiter. Das mache ich in dem Moment nicht. Sondern da gibt es viele Spezialitäten in allen Gewerken am Set, die sich darum kümmern. Da kann ich weder zu beitragen noch irgendwie wirklich was helfen. Ja. Zu mir kommt es in dem Moment zurück, in dem die Probleme so groß werden, dass die Produktion tatsächlich dahingehend bedroht ist, dass es irgendwie mehr Geld kostet, dass es zu lange dauert oder Kreativsachen nicht umsetzbar sind.
Also es ähnelt schon so ein bisschen meinem Job. Also wenn mein Team nicht mehr weiterkommt und sagt, jetzt habe ich alles, weil ich kann dem Elektriker in dem Moment nicht helfen, weil ich keine Ahnung habe, da ist mein Team besser.
So
also ich habe lauter Leute um mich rum, die deutlich besser sind als ich in dem, was sie tun. Und ich bin dann nur da, wenn es dann wirklich eskaliert. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt Stoffe, die ihr dann entweder den Sendern anbietet oder die Sender bestellen was. Manchmal hat man sicherlich Stoffe, die, da geht man davon aus, das wird ein Hit, das funktioniert auch, das spürt man irgendwie. Manchmal hat man Stoffe, die man wahrscheinlich selber liebt und hofft, dass es irgendjemand da gibt. Ich glaube, so das Letzte, was ich von dir so mitbekommen habe, würde ich sagen, Überraschungshit war, glaube ich, Warten auf den Bus. Also wenn man das Storyboard erstmal liest und sagt, okay, da treffen sich zwei Jungs an der Bushaltestelle jeden Tag und labern irgendwie, würde ich sagen, okay, und das Setting, nee, das gucken sich die Leute nicht wirklich an. Und plötzlich war das so ein Buzz, ging durchs Netz, die Leute haben drüber gesprochen. Ich denke auch, es war relativ erfolgreich, was da passiert ist. Mittlerweile ist es, glaube ich, auch auf einen Streaming-Anbieter angekommen. Ich glaube, irgendwann hat es gekauft. Fand ich super spannend, weil ich da auch über Word-to-Mouth hingekommen bin, gar nicht über große Marketingkampagnen, sondern irgendjemand hat es getwittert, glaube ich, oder auf Insta geteilt und dachte, ich schaue es dem an. Es war wirklich so. Ich habe ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen, weil es auch eine ganz eigene Art von Sprache und Humor ist. Und plötzlich war ich komplett drin. Es war das letzte Mal beim Tatortreiniger, wo es mir irgendwie.
Das
so
freut mich total. Vor allem kann ich dir dann sagen, dass seit heute die zweite Staffel auf der ARD Mediathek steht.
Ach, krass, wirklich? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Geil.
Ja, gut.
War das ein Überraschungserfolg?
Das war ein mega Überraschungserfolg. Ja. Also um mal kurz einen Schritt zurückzugehen, am Ende des Tages ist es so, niemand weiß, was passiert. Mhm. Es sei denn, du heißt Barbara Broccoli und produzierst James Bond, dann ist das relativ absehbar, aber auch da gibt es Amplituden. Ja. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass es Situationen gibt, wo du glaubst, du hast hier einen Instant-Hit und das wird auf jeden Fall super funktionieren und am Ende des Tages geht es halt dann doch nicht so ab, wie du gedacht hast. Und dann gibt es eben auch Situationen, wo es gibt Situationen, kann ich gleich noch was dazu erzählen, wo genau das passiert, was man sich erhofft hat, wo es relativ 1:1 eintritt. Ja, und es gibt natürlich eben auch die seltenen, aber sehr, sehr schönen Momente, wo Sachen halt total durch die Decke gehen. Ja. Da kann ich gleich zwei Sachen noch dazu erzählen. Also wir haben als letztes, weil du sagtest, das hast du als letztes mitbekommen, wir haben einen Film, Original für Netflix gemacht, der heißt Prey zum Beispiel. Mhm. Das ist so eine Manhunt-Geschichte in den Wäldern in Sachsen, der sehr, sehr gut gelaufen ist, in Amerika jetzt auch Nummer 3 der Charts war, aber der zum Beispiel ziemlich genau das geliefert hat, was sich der Service und was wir uns erwartet haben. So, ja? Also dann auch in Abrufzahlen und so, alle sind zufrieden, alles ist super, es ist ein Genre, es gibt eine klar definierte Zielgruppe bei Netflix. Auch bei den Streamern funktioniert das nicht immer so, aber das war schön, wunderbar, eine große Bestätigung. Warten auf den Bus war was ganz anderes. Warten auf den Bus war ehrlicherweise ein sehr, sehr mutiges Experiment, das RBB und der ARD, das muss man auch mal dazu sagen, weil es schon interessant ist, dass oft mutiges Programm im Moment auch bei den Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich entsteht. Ja, dann auch für die Mediathek gern oft direkt. Aber das ist schon eine ganz, ganz faszinierende Entwicklung gerade in den letzten Jahren. Und bei Warten auf den Bus war es tatsächlich so, dass der Versuch gestartet werden sollte, etwas Identitätsstiftendes zu entwickeln für oder über die Leute auch aus dieser ländlichen Region in Brandenburg. Und dann haben sich die, Oliver Bukowski, der Drehbuchautor, der also eigentlich vorwiegend als Dramatiker bekannt ist, ein sehr, sehr guter Theaterautor ist, und die Kulturchefin vom RBB, Martina Zöllner, und ich zusammengesetzt im Café Savigny an einem Freitagmorgen um 10 und haben uns überlegt, was man machen könnte, und dann entstand diese Idee. Und dann haben wir
also die Klischee. Das ist wirklich
und es ist einfach so, manchmal passen halt einfach Sachen. Und in dem konkreten Fall ist es so, dass also diese Serie hätte niemand anders schreiben können als der Oliver Bukowski, der auch in Cottbus geboren ist, aufgewachsen, der das kennt, der wirklich ein Virtuose der Sprache und der Dialoge ist. Ja, also dem würde ich zum Beispiel, Oliver, entschuldige, aber James Bond würde ich dich nicht schreiben lassen. Aber in dem Fall war das wirklich einfach auf den Punkt, weil er die Leute so gut kannte und ein so großes Herz hat und gleichzeitig auch so vielschichtig und differenziert auf die Themen geguckt hat, die da verhandelt werden. Ja? Also das ist ja der Versuch. Der Versuch ist ja nicht schwarz und weiß zu sein und der Versuch ist ja auch nicht zu agitieren, sondern es geht ja wirklich darum, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Ja, und dann haben wir das gemacht und dann haben wir halt mit Ronald Seffert und Felix Kramer zwei wunderbare Schauspieler gefunden, die gleichzeitig auch so einen Osthintergrund haben, ja, die da eben auch eine große Liebe für die Figuren haben, die wir da porträtieren und die sich der Sache komplett mit Leib und Seele angenommen haben. Und dann haben wir das gedreht, haben wir das fertig gemacht und wir hatten keine Ahnung, was passiert. Mhm. Ehrlicherweise war so die Hoffnung, ja, dass die Leute, die es tatsächlich irgendwie berühren soll, ja, dort mit einer Bereitschaft sich diese Sache annehmen und wahrscheinlich dann schon eine Kontroverse entstehen wird. Mhm. Ja, also dass man vielleicht so 50% Leute hat, die sagen, okay, das gefällt uns, ja, und das finden wir ganz gut und das hat was, ja, und sich aber auch ganz viele Leute auf den Schlitz getreten fühlen werden. Mhm. Das war so die Erwartung. Und wir haben von Anfang an überlegt, wie können wir dagegen steuern und wollten eigentlich eine Kinotour machen, bevor die erste Staffel rausgekommen ist. Und zwar nur durch Brandenburger Kinos, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Um einfach zu schauen, dass falls irgendwie dort tatsächlich irgendwelche großen Widerstände entstehen oder ja, falls Leute sich dort irgendwie falsch verstanden fühlen, man darüber diskutieren kann. Weil für uns gab es ein ganz großes Wort, was uns durch die Produktion und auch Entwicklung der ganzen Serie begleitet hat, und das ist Würde. Es ging immer um die Würde der Leute. Also auch der Würde der Leute, die es halt im Leben nicht so geschafft haben, wie vielleicht viele andere, ja. Auch die haben es ja. Und auch die bemühen sich, ja, die kämpfen. Und es gibt halt eben manchmal im Leben so Kreuzungen, wo man halt falsch abbiegt oder eben auch falsch abgebogen wird, ob man will oder nicht. So, ja. Und das war das Thema. So. Und dann kam Corona, Welle 1. Alles wurde dicht gemacht, wir konnten nicht auf die Kinotour gehen und wir hatten keine Ahnung, was uns erwartet. Und dann hatten wir einen Pressetermin, den hatten wir noch kurz bevor alles zugemacht wurde, kurz nach der Berlinale letztes Jahr, und da waren ein paar durchaus einflussreiche Journalisten und das Feedback war schon mal unisono sehr, sehr gut. Und da sind wir mutig geworden. Mhm. Was dann passiert ist, hätten wir uns nicht vorstellen können. Wir haben tatsächlich von, ich habe jetzt keine Ahnung, ja, ob es jetzt 3.000, 5.000, weiß ich nicht was, Social-Media-Kommentaren, Facebook, Instagram und so weiter, vielleicht 3 negative gehabt. Mhm. Wir haben Briefe bekommen von Leuten aus allen möglichen Orten, ja, aus allen Winkeln, nicht nur Brandenburg, sondern Deutschlands, ja, die sich da in irgendeiner Art und Weise reflektiert gesehen haben, die sich gefreut haben, aus allen möglichen sozialen Schichten. Wow, ey. Und das war total mega. Also das war total überwältigend. Und sowas passiert manchmal und dann ist es schön und dann ist man sehr glücklich, aber es ist auf jeden Fall nicht die Regel, in dem, was wir tun.
Also für die, die es nicht gesehen haben da draußen, guckt euch das auf jeden Fall an. Was mich da so ein Stück weggehauen hat, ist diese Kälte, die einem entgegenkommt, wenn man das Setting anschaut, wenn man die Menschen erstmal so anschaut. Alles wirkt sehr, sehr kühl, die Jungs wirken erstmal sehr reserviert und nicht Emotionen reden. Und dann kommt da so eine unglaubliche Wärme raus, manchmal aus irgendwelchen Nebensätzen und Kommentaren. Das ist so schön geschrieben, so differenziert geschrieben und auch die Dialoge. Sind die kompletten Dialoge geschrieben worden oder passiert da auch ein bisschen was?
Also erstmal freut mich das sehr, dass du das so wahrnimmst. Ja. Also gerade weil du ja auch gar nicht aus der Region kommst und irgendwie da eine ganz andere Sozialisation hast. Ja, es ist alles, also fast alles komplett so geschrieben. Also klar haben die beiden Jungs und auch Jördis Triebel hier und da vielleicht ein klein bisschen improvisiert. Mhm. Aber ich würde da sagen, also das ist 97%, genau wie es geschrieben war. Und für die natürlich eine riesen Herausforderung, weil die haben jede Woche, also wir haben für eine Folge eine Woche gehabt und jede Woche haben die halt praktisch so ein Theaterstück auswendig lernen müssen. Ja. Das ist schon eine Mega-Leistung. Ja.
Ab heute 2. Staffel in der Mediathek.
Jetzt ist ein bisschen heller, muss ich dir sagen, weil die erste Staffel haben wir im Oktober, November gedreht. Okay. Ja, und die haben wir jetzt in diesem Frühjahr gedreht. Und es wird einen kleinen Tick anders. Okay. Also wir versuchen natürlich, uns sehr treu zu sein. Und aber kurz in der ersten Staffel ging es ja vorwiegend um Reflexion. So, und jetzt versuchen wir, die beiden auch ein kleines bisschen in die Aktion zu bekommen.
Okay, sind sie beide bei der Bank angestellt, haben Anzüge an?
Nee, es gibt tatsächlich das eine und andere Mal, wo sie einen Anzug haben, aber sie sitzen immer noch in der Bushaltestelle.
Und warten auf den Bus.
Sie besteige ihn auch mal tatsächlich.
Oh, okay. Ich bin gespannt.
Das war jetzt eine Frage von mir an euch beide, nämlich, weil du sagst, es ist so ähnlich. Und ich denke immer, also ich bin ja der normale Musikproduzent, da weiß man, wie der Weg auch ungefähr ist. Mich interessiert es wirklich, wie kommt man auf die Idee, Filmproduzent? Also ist das so eine dumme Frage, ist das sowas, was man auch an der Musikakademie irgendwie, zu der wir ja immer Ludwigsburg Kontakt hatten?
Filmakademie.
Ist es auch ein Weg der Ausbildung? Also du bist ja, Jens, du in deinem Bereich ja auch irgendwie mehr oder weniger.
Ich bin reingeflogen.
Reingestolpert, oder? Ja. Ja, war das bei dir auch so, Ulf?
Ja.
Hattest du was anderes vor? Wolltest du Regie sein vorher? Oder,
also ganz kurz nochmal, einen Schritt zurückzugehen. Ja. Also es gibt wahnsinnig gute, breit aufgestellte Ausbildung zur Filmproduzentin in Deutschland. Ja. Wir haben wahnsinnig tolle Filmhochschulen, eben eine auch in Ludwigsburg, natürlich eine ganz großartige. In München, hier in Potsdam, in Berlin. Ja. Das ist möglich. Gleichzeitig hast du, weil es ja mehr oder weniger auch so ein bisschen so eine Mischung aus Managementjob und kreativer Beruf ist, ja viele, viele Quereinstiegsmöglichkeiten. Ja. Also das geht, ne? Also viele meiner Kolleginnen oder Kollegen sind zum Beispiel auch Juristen, ja, oder so. Also das geht schon alles. Insoweit ist die Frage, wie kommst du dazu, glaube ich, ein individueller Lebensweg. Man kann sich da direkt und bewusst für entscheiden und dann auf eine Filmhochschule gehen, oder man kann sich immer noch, auch wenn das, also heute glaube ich, die wenigsten noch tun, tatsächlich irgendwie lange auch hocharbeiten, ja, indem man am Set irgendwann als junger Mensch anfängt, ein Setrunner, und dann wirst du irgendwann Set-Aufnahmeleiter, wirst du Aufnahmeleiter, wirst du Produktionsleiter, Herstellungsleiter, und dann produzierst du so. Das ist auch ein Weg, der geht so. Bei mir war es ganz anders. Bei mir war das tatsächlich so, also bei mir zu Abiturzeiten, wir waren 4 Parallelklassen und wir haben uns alle super gut verstanden, und von den 100 Leuten ungefähr gab es 2, die wussten ganz genau, was sie machen wollen. Ja, so ganz genau, was aus ihnen wird. So, der eine von beiden, ich nenne deinen Namen jetzt nicht, falls du es hörst, ja, hat damals einen Lebenslauf vor sich gehabt, den ich damals so mit das Spießigste fand, was man sich vorstellen könnte. Der sagte damals schon, so mit 18, also ich gehe auf eine sehr bekannte deutsche BWL-Universität, die an einem Ort lebt, wo ich mir damals nie hätte vorstellen können zu leben.
Pforzheim.
Das ist nah dran. Ich studiere, wie gesagt, BWL. Ich spezialisiere mich auf Steuern und ich werde Wirtschaftsberater. Mhm. Und ich dachte so, Gottes Willen, ja. Der Mann, Leid, ist heute in der Geschäftsführung einer der größten, also Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ja, dieser Welt. So, der ist das genau durchgegangen, und der andere, der ganz genau wusste, was aus ihm wird, das war ich. Bei mir war völlig klar, ich studiere Jura und werde Anwalt. Ja, so Schwerpunkt Menschenrechte.
Hat ja gut geklappt.
Ja, genau.
Geil.
hat super funktioniert. Ich habe tatsächlich damals auch direkt nach dem Abi die Zulassung bekommen für Jura an der FU Berlin. Musste damals auch noch Zivildienst machen. Und hatte damals, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, das war so die Zeit, als so Techno ein Haus gerade richtig groß war, wurde ja einen kleinen illegalen Club, und bin über den dann an Leute hier in Berlin gekommen.
Jetzt erinnere ich mich, das hast du.
So, und dann, und das führte dazu, dass ich dann also direkt nach dem Zivildienst dachte, ach naja, also ob ich jetzt gleich anfangen muss zu studieren. Und dann fragte mich Mark Reeder, den vielleicht viele Musikinteressierte ja in Berlin kennen, der hat damals ein kleines Label in Berlin gehabt, das hieß MFS, MFS Records, ob ich nicht irgendwie bei denen arbeiten will. Und dachte ich, ja, das Studium lasse ich eine Weile. Und das war dann so die Zeit, wo es halt einfach total durch die Decke ging. Und wir produzierten auch die ersten Musikvideos damals für Paul van Dyk. Und irgendwie dachte ich, ob das jetzt mit Jura noch so tatsächlich das Richtige ist. Und habe mir dann halt überlegt, was man sonst tun könnte. Ja? Und war aber tatsächlich nicht so richtig festgelegt. Sondern habe mir dann überlegt, also ich wollte was studieren, habe aber nach einer Möglichkeit gesucht, mich da möglichst breit irgendwie erstmal aufzustellen, um zu schauen, was ich wirklich will. Und damals gab es, ich glaube, es gibt es immer noch, an der damaligen HDK, jetzt UDK hier in Berlin, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, heißt der Studiengang. Da waren damals wahnsinnig viel Werber. Also es gab damals, glaube ich, kaum eine große Werbeagentur Deutschlands, die keinen Absolventen von uns in der Geschäftsführung hatte. Ja, ich weiß auch, Konstantin Jacobi von Springer und Jacobi war ein Absolvent. Und das fällt mir der Name, Sebastian Turner von Scholz und Friends und so. Also die Nummer war das. Aber es gab auch verbale Kommunikation. Also es wurde Schreiben gelehrt, es wurde Journalismus gelehrt, ja, und so auch Film gelehrt. So. Und das habe ich gemacht. Und bin dann praktisch aus dem Musikjob in dieses Studium gegangen und zwischendurch aber nochmal nach London für eine Weile, der Liebe mäßig, und kam zurück und bin dann eigentlich in London schon komplett auch auf diesen Filmtrichter gekommen. Ja, habe da als so Scriptreader gearbeitet und als Regieassistent, und kam zurück und traf dann beim Studentenfilmfestival Seesüchte, keine Ahnung, welches Jahr das war, ein jüngeren deutschen Produzenten, der damals mit seiner Firma schon relativ populär war, weil sie sich einfach total gut aufgestellt hatten, so als die neuen United Artists, hatten 3 Filme gemacht, und die haben mich dann angefragt, ob er einen Praktikumsplatz für mich hatte, und er so, nee, also ja, gerade nicht, aber schick mal Unterlagen und so. Und ich war damals mit einem völlig fehlgeleiteten Selbstbewusstsein unterwegs, wo ich damals dachte, naja, so viele Leute gibt es ja nicht, die aus London zurückkommen, wird schon klappen, aber ich hörte natürlich nichts. Und 3 Monate später riefen die tatsächlich an und sagten, es gibt vielleicht was, dann bin ich da hingegangen und habe tatsächlich auch dieses Praktikum bekommen, was allerdings tatsächlich ein Jahr lang gehen sollte und Vollzeit, das heißt, mit dem Studium wurde es schwierig. Und kam dann aber da an, wir waren irgendwie 4 Leute, ich war dann der 4. in der Firma, und uns war klar, die Firma ist schon aber auch in schweren Wassern unterwegs. Und es gab aber jetzt nur noch einen Film, der gemacht wurde. Und der musste aber funktionieren, ja. Und sonst würde es schwierig werden. So. Und der Film, der dann gemacht wurde und der dann Gott sei Dank funktioniert hatte, hieß Lola Rent. Und dann ging es halt, also das war für mich immer total ab. Und ich habe halt das wahnsinnige Glück gehabt, da habe ich wenig zu beigetragen, aber halt genau im richtigen Moment, im richtigen Ort gewesen zu sein, wo dann die Firma durch die Decke ging und sich alles aufgebaut wurde. Und da durfte ich dabei sein als der Assistent von Stefan Arndt, der dann, also neben Bernd Eichinger sicherlich zum wichtigsten deutschen Produzenten ja, der letzten 25, 30 Jahre wurde. Und da habe ich halt wahnsinnig viel gelernt. Und dann fuhr sozusagen der Zug auf einem Gleis in eine eindeutige Richtung.
Also, Junge, aber Glück, das was, Glück, was für Glück, gut, Glück. Dass ich gefragt habe, was für eine geile Geschichte.
Ja, aber wie gesagt, also viel Glück zur richtigen Zeit und richtigen Ort, die richtigen Leute kennengelernt. So, ja.
Das war ja auch so eine Zeit gefühlt, eine ganz, ganz große Zeit, wo im deutschen Kino wahnsinnig viel passiert ist. Du hast gerade Bernd Eichinger noch genannt. Nico Hoffmann ist vielleicht noch einer von denen,
kam, die gleichen auf jeden Fall. Aber als Produzent kam seine große Zeit später. Eine Zeit, wo ich später, da angefangen habe, hat er seinen letzten Film als Regisseur noch gemacht, damals mit Regina Ziegler.
Der war damals natürlich Nachbar in Ludwigsburg sogar mit seinem Büro. Ein kleines Büro, Jochen und ich. Und nebendran war immer Nico mit seinem Büro, bevor es dann richtig durch die Decke ging.
Also ganz kurz, um das zu sagen, also mit heute mit Sicherheit der einflussreichste deutsche Produzent und Medienmacher und wahnsinnig beeindruckend.
Ich fand es so spannend, weil das war damals so eine Zeit, wo ganz, ganz viel in Deutschland passiert ist. Einmal die Filmgeschichte ist durch die Decke gegangen, parallel dazu der deutsche Hip-Hop, der mich auch ganz arg begleitet, ist durch die Decke gegangen. Also viel Deutsches ist durch die Decke gegangen, was davor noch 10 Jahre vorher auf eine Art und Weise verpönt war. Da war der deutsche Film so, nee. Und dann kam Lola Rent, dann kam Tom auf die Bühne und dachten, fuck, das geht auch in
was
Deutschland.
Was war das nochmal von Jahr? Das war
Lola war 98.
98, ja. Sowas. Und dann hat man
ja, die ganze Zeit war das ja so, ne? Also muss ich überlegen, was das für eine irre Dekade war. Es ging los mit Haus und Techno, ganz ehrlich, und das fand ich also so aus meiner Perspektive tatsächlich auch bis heute die letzte echte Revolution in der Musik. Also haben sich natürlich, also ihr seid die Experten, jetzt werdet ihr gleich mich ausschimpfen, aber für mich war das halt neu, also eine komplett andere Form von musikalischer Erfahrung. Und ich weiß noch genau, wo ich das erste Mal irgendeinen Song, irgendeinen Techno-Track im Radio gehört habe, wo ich dachte, what the fuck, was soll das denn jetzt? Jetzt ist vorbei. So, jetzt ist vorbei. Keine Ahnung, wann das war. 95, 96, 97, also es war nicht so ganz früh.
Ja, die ging die Szene einmal richtig los.
Ja,
richtig
nach oben. Ja. Und so die Erfahrung, es gab ja damals, also das E-Werk bei Wilhelmstraße, was irgendwie, glaube ich, die Dimension halt irgendwie für die Szene hatte, auch die europäische Szene, die heute das Bergheim hat, das war halt eine völlig neue Erfahrung. Ich habe sowas noch nie erlebt und ich bin dann halt eben auch ein bisschen rumgekommen, auch mit Paul und so weiter. Und es gab keinen besseren Ort. Es gab keinen besseren Ort, den ich gesehen habe. Ich weiß noch, als ich in London Ministry of Sounds das erste Mal, ich meinte, boah, das Ministry, wie geil, ich kam da ran und dachte so, what, that's it? Also, so. Und dann passierte so viel und die ganze Stadt irgendwie veränderte sich. Und in der Auguststraße entstanden die Galerien und die Leute fingen an herzukommen und die Musik veränderte sich in Deutschland, nicht nur in Berlin, sondern natürlich auch in Frankfurt, ja, mit dem deutschen Hip-Hop und so weiter. Und klar, im Film, ja, die Literatur veränderte sich, ja, es gab dann eben so neue Leute wie Christian Kracht oder sowas, die ihre Bücher veröffentlichten und das war schon eine irre Zeit.
Das war eine verdammt irre Zeit, also, auf jeden Fall. Und Musik hat auch eine riesen Rolle in den Filmen gespielt, gerade in den Filmen, die du mit begleitet hast, also so fühle ich's zumindest und auch in den, gerade bei Tom, der
selbst. Das war Tom selbst, also da habe ich nichts zu beigetragen, aber gerade Tom ist wahnsinnig musikaffin, also komponiert ja selber und spielt Sachen ein.
Wer hat bei Krieger und Kaiserin die Musik gemacht?
Er mit Johnny Clime und Reinhard Heil, würde ich denken. Okay, also jetzt mal würde ich jetzt mal so.
Ja, da gab es irgendeinen Artist, den ich so geliebt habe, der auch da Musik drauf gemacht hat. Die Skin von
Skunk Anansie. Ach, genau, die hat den Song gemacht.
Genau. Und dann gab es noch irgendjemand, irgendeinen Produzenten. Ich muss nochmal nachschauen. Auf jeden Fall ganz, ganz tolle Geschichte. Du hast gerade von deiner Zeit aus London erzählt, da hast du auch schon einen Film mitgemacht?
Ja, aber da war ich halt ganz jung und habe mich irgendwie als schlecht bezahlter Lektor von Drehbüchern und als zweiter Regieassistent bei noch schlechter bezahlten Indie-Filmen irgendwie bedingt, wo ich jetzt eigentlich nur hingegangen bin, um was zu lernen und um zurückgehen zu können und sagen, ich war als Regieassistent in London unterwegs.
In welcher Ära entstanden denn diese 2 Tage in Paris und 2 Tage in New York?
Das war 2 Tage Paris war 2006 und zwei,
erst, okay.
Ja, glaube ich. Ich würde 2006 gedreht, 2007 rausgekommen, glaube ich, Berlinale. Und 2 Tage New York ist 2010 entstanden, Ende 2010 gedreht worden und ich glaube 2012 rausgekommen.
Laut Wikipedia,
Genau, okay. Dann, wenn Wikipedia das sagt, dann wird es wahrscheinlich
stimmen. IMDb hat sogar gesagt, da habe ich geschaut. Das sind zwei Filme, vor allem also den in Paris, der hat mich auch so wie eine Wucht erledigt irgendwie. Ich war extrem angefixt von Julie Delpy durch Before Sunrise und unglaubliche Frau. Auch eine tolle Musikerin übrigens. Der Song brauche ich auf die Playlist von ihr.
Ja.
Waltzing, was gerade nicht fällt, gleich wieder ein, wie der heißt. Julie Delpy, unglaubliche Bühnenpräsenz. Zum ersten Mal habe ich da auch Daniel Brühl international gesehen in dem Film. Adam Goldberg als ihr Konterfei, ganz, ganz geiler Film. Auch das so eine, auch wieder eine Idee, wo zwei Menschen, die nicht zusammenpassen, miteinander, wie soll man sagen, miteinander plötzlich anfangen zu kommunizieren, auf jeder in seiner eigenen Sprache gefühlt und dennoch finden sie was. Also diese Zwischenmenschen.
Du meinst die beiden Figuren in zwei Tagen New York?
Ja, ja. Nee, Paris meine ich noch.
Paris. Also das ist jetzt ganz interessant, weil das schon eine große Duplette zu warten auf dem Bus ein bisschen ist.
Genau.
Und ich vorneweg sagen will, nicht jeder erfolgreiche Film oder jedes erfolgreiche fiktionale Fernsehprodukt muss automatisch auf ganz persönlichen Erfahrungen bestehen. Es hilft natürlich immer, wie man ja immer sagt, beim Schreiben, schreib über das, ja, was dich bewegt und was du bist, und dann wird's gut. Das ist sicherlich so. Aber ich meine, keine Ahnung, geht mal wieder über James Bond. Also das haben die Autoren sicherlich nicht erlebt, ja, was auch wenn sie es gerne hätten. So. Zwei Tage Paris war tatsächlich ein wahnsinnig intimer Film für und von Julie. Mhm. Auch wenn sie das immer bestritten hat. Mhm. Ja, aber und gesagt hat, okay, das ist sehr fiktional, soweit wie ich weiß, sind da viele Sachen doch sehr, sehr autobiografisch geprägt. Mhm. Und was dann natürlich noch dazugekommen ist, weil das war tatsächlich eine sehr spontane und sehr kleine Produktion. Mhm. Ja, das ist ja alles Friends and Family. Also ihre Eltern und zwei Tage, die Eltern von ihr in dem Film sind ihre echten Eltern. Ja, die Apartments, in denen wir gedreht haben, ja, waren die echten Apartments der Eltern und von ihr. Ja, die haben dann tatsächlich so oben drüber gewohnt. Ihr Verhältnis mit Adam Goldberg, da bin ich mir jetzt bis heute nicht so ganz sicher, ob es da nicht auch irgendeinen Hintergrund gibt. Ja, ich glaube schon.
Gab zumindest immer Gerüchte.
Ich glaube schon, ja. Und die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler sind halt Freunde gewesen. Und ich glaube schon, dass ganz viel, was da irgendwie verhandelt worden ist, also auch dieser Spagat, ja, zwischen zwei Kulturen, auch wenn es mit der französischen und amerikanischen jetzt nicht irgendwie so drastisch ist, ja, wie zwischen unterschiedlichen Religionen oder sowas, war schon ihr sehr nah. Mhm. So. Und dann entsteht sowas. Mhm. Ja, und dann entsteht sowas. So.
Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Weil es echt war.
Bei New York ging es mir nicht mehr ganz so, weil ich fand Chris Rock irgendwie, die haben nicht so harmoniert. Irgendwas hat da gefehlt.
Das stimmt, das hat nicht ganz, ja. Also es ist richtig, wir haben den Film wahnsinnig gerne gemacht, aber tatsächlich, das kann man ja auch mal selbstkritisch sagen, also manchmal funktionieren eben Sachen auch nicht so ganz, wie man sich das vorstellt. Wir haben damals, als wir den Film zusammengebastelt haben, weil auch eben zwei Tage Paris in Amerika sehr, sehr erfolgreich war, also auch im Kino, haben wir zum Beispiel gedacht, das wird ein Home Run. So. Das hat dann immer noch ordentlich funktioniert. Ja, wir waren in Sundance damals, großes, tolles, wichtiges amerikanisches Festival. Wir haben da einen schönen Verkauf hinbekommen, wir haben eine tolle Premiere gehabt, aber es ist halt nicht so gewesen, dass jetzt alle wieder, keine Ahnung, ja, also vor Freude irgendwie nicht mehr aus ihrem Sesseln hochgekommen sind. Sowas erlebt man dann halt auch. Sowas gehört auch dazu. So, ich würde nicht sagen, dass das ein Misserfolg war, aber es hat sicherlich nicht das irgendwie am Ende des Tages gebracht. Sowohl finanziell als auch an inhaltlichem Feedback, was wir uns erhofft haben. Weil genau das ist ganz, finde ich, extrem gut irgendwie erkannt, weil die Chemie, es hat dann eben doch nicht so echt gewesen. Ne? Das war halt eben ein bisschen mehr gestaged und man hat halt gemerkt, fließt halt nicht so und es ist halt eben nicht so natürlich und echt.
Also spürst du das, mir geht es beim Event so, wenn ich dann irgendwas zusammenstelle, dramaturgisch schreibe und dann passiert es dann in den Proben, ich spüre relativ schnell, ob es dann wirklich durch die Decke, also emotional durch die Decke geht, ob es nicht so hundertprozentig funktioniert. Egal, welche Vorarbeit, wie gut oder wie schlecht die Vorarbeit war, finde ich, merkt man das so ein bisschen auf der Bühne oder auf der Baustelle. Ging das dir bei den Dreharbeiten, unabhängig jetzt von dem Film, bei anderen Projekten, merkt man das dann schon während den Dreharbeiten, dass es wirklich ein, unabhängig vom Erfolg, aber vom künstlerischen oder vom Gefühl her, das ist was man erreichen wollte? Oder merkt man das erst nachher, wenn es geschnitten ist und wenn der richtige Ton drauf ist?
Das ist eine gute und sehr, sehr schwierige Frage. Ja. Ich glaube, das geht vielen Leuten unterschiedlich. Also das ist natürlich primär erstmal der Job der Regie, genau solche Momente zu erkennen, aufzufangen und zu verändern. Und erstmal nur sekundär von mir. Also gerade dadurch, dass ich nicht jeden Tag am Set sitze, es sei denn, es gibt halt Bedarf. Es gibt es auch mal, es passiert, es gibt Produktion, da muss man halt tatsächlich jeden Tag da sein. Aber wenn das nicht so ist, sehe ich ja ganz oft, dass das Ergebnis erst einen Tag später, ja, in den Mustern oder am gleichen Abend. Und dann ist es natürlich, erstmal gebe ich auch zu, so, ja, jeder Produzent und jede Produzentin sagt natürlich, klar, gucken wir abends alle Muster vom Vortag, glaube ich, keinem einzigen von euch, stimmt nicht. Weil keiner von euch guckt abends 4 Stunden Material nochmal so. Aber man guckt halt durch, so, ne. Und das ist schon relativ schwierig, ja. idealerweise, also was wir halt machen, wir machen, bevor wir anfangen, machen wir, also im Englischen heißt das Table Readings, also dass man halt alles mal durchliest, ne, zusammen. Und dann kriegst du natürlich hoffentlich ein Gespür dafür. Aber ja, also das Problem ist ja, jeder hat ja irgendwie so seine Vision von dem Film im Kopf und irgendwie ist es dann immer nicht 100% eins zu eins, wie man sich es vorgestellt hat, wenn man sich die ganze Zeit dabei ist. Und da muss man sich dann einlassen auf das, was man sieht und so weit sich einbringen, wie es irgendwie möglich ist. Aber um das vielleicht kurz zusammenzufassen, ja, es gibt Momente, da merkt man das sehr schnell, da kann man was versuchen. Und nein, es gibt auch Momente, da merkt man es nicht und dann erst am Ende und dann denkst du, gut, was mache ich jetzt? Hat aber dann auch oft was damit zu tun, dass tatsächlich eine audiovisuelle Umsetzung von einem geschriebenen Text am Ende doch noch was anderes irgendwie liefert, als wenn man etwas liest. So, ja, und dann haben wir halt eben die Möglichkeit, im Schnitt gegenzusteuern, ne? Oder auch mit dem Ton, ja, mit Musik, ja, oder auch nochmal was nachzudrehen oder so. Das kann man schon.
Henne, wie ist es bei dir in der Musik, wenn ihr mit anderen Produzenten oder Musikern hier im Studio sitzt, wie schnell merkt man, dass es geil ist oder dass es dann ein Fail ist?
Boah, erstmal bin ich gerade voll in eurem Film drin, weil Jens ist so, der ist total kinoaffin und Filme und so. Da ist es gar nicht
mega begeistert.
Jens ist krass, ne? Der Jens ist da der Ober, deswegen halte ich mich gerade auch so ein bisschen
zurück.
Du kannst
sofort meinen Job machen.
Ich muss sagen, ich wollte das mal machen. Also ich wollte mal, sorry, dass ich schon wieder was sage.
Nee, bitte, ich lieb's gerade. Ich höre euch einfach zu. Samstag, ich habe frei.
Ich dachte so vor 12, 13 Jahren, also ich komme auch aus der Wirtschaft. Ich habe bei Siemens mal gelernt und gearbeitet und wollte das nicht mehr, komme dann so aus dem Hip-Hop raus, habe angefangen Partys, bla bla, und dann kam diese Eventgeschichte dazu. Und Gott sei Dank Jochen Schroeder, mein Geschäftspartner, irgendwann kennengelernt und mit dem das dann versucht mal aufzumachen, so keine Chance, keine Antrieb, mach's halt mal eine Agentur, hat dann funktioniert. Und nach ein paar Jahren wollte ich ein bisschen mehr in das Filmgeschäft rein, weil mich immer interessiert hat, weil ich immer, also Produzent war so mein Traum eigentlich, Filmproduzent, weil ich weiß, Regie kriege ich nicht hin, da bin ich mit den Menschen, da geht's mir zu schnell auf den Sack auch und da bin ich vielleicht auch
ist das echt ein herausfordernder
Job? Ja, ich könnte es nicht machen und Schauspielern fehlt mir jegliches Talent. Und da dachte ich, Filmproduzent könnte so meins sein und dachte, warum nicht die Agentur Pulsmacher auch so ein bisschen in die Filmgeschichte reinbringen, und hatte dann überlegt, wie machst du das? Habe ich dann bei der Filmakademie beworben für ein Nebenstudium so und habe dann gemerkt, das darfst du gar nicht machen. Egal wie viel Erfahrung du im Event hast und so weiter, sondern die wollten halt Vollzeitstudium. Ich habe dann auch 2, 3 Gespräche geführt. Ich bin in Ludwigsburg, ich kann das daheim lernen, ich kann das und das machen, ich habe den Drive, ich möchte das machen. Habe auch die Zeit so oder nehme mir die Zeit, weil ich kann 20 Stunden durcharbeiten, mir macht das nichts aus, keine Chance so. Und dann ist dieser Traum so ein bisschen, aber es war der Versuch ranzukommen, dann habe ich den Traum ad acta gelegt und mittlerweile darf ich auch TV-Sachen ein bisschen produzieren bei meinem eigenen.
Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund, den Traum nicht wieder irgendwie hervorzuholen, weil alles, was ich jetzt gerade höre, prädestiniert dich hier dafür, das zu tun.
Eigentlich ja, ne?
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass der Tätigkeitsbereich an sich dann auch nicht sich so dermaßen von dem unterscheidet, was du sonst getan hast. Ja,
vielleicht, keine Ahnung, aber ich glaube dazu.
Das besprechen wir, wenn die Mikros
aus sind. Ja, machen wir nachher. Ich kenne auch, was Jochen Laube sagt, das ist sicherlich auch was von Sommerfilm.
Ja, klar, ja, mega erfolgreicher Kollege, mega, ja, von den jungen Produzenten, wahrscheinlich derjenige überhaupt in Deutschland.
Das ist ja ein Kumpel von mir, mit dem bin ich dann auch aufgewachsen. Er hat damals die ersten Musikvideos für Panty, der Band, die ich gemanagt habe, produziert und gedreht. Der Jochen, Grüße gehen raus an Jochen. Und ich merke ja, was der da tut. Und ich bin, glaube ich, in meinem Ding dann ganz gut zusammen.
Also ich war in der Schulzeit, gab es in unserer Schule unten einen Proberaum für Bands. Da habe ich mit meiner Band geprobt und da gab es eine andere Band, die alle ganz toll fanden, das war Panty. Und da war der Jens Management. Also Jens war schon überall drin gesteckt irgendwie. Ja. Und dann hat er viele auch Maler, Künstler immer unterstützt, hat für die Events gemacht, so auch gar nicht immer für seine Firma, glaube ich. Ich glaube, der Jens hat seine Firma auch Geld gekostet, weil er einfach Künstler unterstützt hat. Was ich halt unfassbar finde. Jens hat auch von meiner Band zu Weihnachten, das kann man so sagen, irgendwann hat er gesagt, ich finde die Platte so geil, ich hätte gern, keine Ahnung, 200 Stück. Ich so, für was denn? Ja, für meine Leute. Und die haben sich aber alle gefreut. Dann haben die da alle irgendwie so einen kleinen Plattenspieler und eine Vinyl von uns bekommen. Aber das ist doch mal, ey, das ist eine geile Idee, uns Umfeld zu unterstützen.
Ja, darum geht's ja. Jetzt zurück zu der Frage an dich, Henne.
Zurück zur Frage. Ich bin, also bei mir läuft es ja in viel kleineren Schritten ab als jetzt bei dir, Ulf. Und das sind auch so zwei Wege, auf die ich antworten muss. Zu dem Erfolg des Produkts, was ich herstelle, kann ich persönlich überhaupt gar nichts sagen, weil ich mich aber seit langer Zeit auch voller Stolz nicht mehr in diese kommerzielle Geschichte so wirklich einmische. Wortspiel. Mischen tue ich es schon manchmal. Aber nicht komponieren oder so. Also ich mache, würde ich sagen, Musik, die eher in die Arty-Richtung geht. Und da sind die Erfolge wahrscheinlich eher abzulesen im längerfristigen Bereich. Das heißt, wenn man jetzt einen tollen Künstler aufbaut, der für mich gehaltvollere Musik komponiert, mit mir schreibt, produziert, dann geht er erstmal auf Tour und dann entwickelt sich deine Liebhaberschaft. Und das ist bei fast allen Bands, die ich toll finde. Wenn man da auf dem Konzert ist, sieht man ganz klar, das sind Leute, die da nicht zufällig reingeraten sind oder weil jemand sagt, du musst da hingehen, sondern die haben sich ganz klar irgendwann in das Projekt verliebt und wollen dabei sein, wollen den Künstler unterstützen und lieben einfach den Moment, der geschaffen wird bei so einem Konzert. Wenn ich jetzt hier generell schreibe im Studio oder so, das kommt ja manchmal über Verlage oder Plattenfirmen, bin ich mittlerweile radikal zu dieser Vibe-Geschichte wieder. Ich schmeiß die Leute einfach raus. Also wir fangen dann, keine Ahnung, meistens fängt man so gegen 11 Uhr an, was für die meisten Sänger und Sängerinnen immer noch eine frühe Zeit ist. Man glaubt es kaum, aber die sagen, also, ja, kann man nicht 14 Uhr machen. Dann sage ich, hey, 14 Uhr habe ich Mittag gegessen, dann brauche ich meinen Mittagsschlaf. Nee, wirklich. Aber das ist, ich finde, so in Musik kreativ zusammenarbeiten, merke ich nach spätestens einer Stunde, ob dabei jetzt was rauskommt, was gut wird oder nicht. Und dann habe ich in letzter Zeit immer wieder nach einer Stunde gesagt, hey, bist ein geiler Kerl, bist ein geiles Mädel, ich habe eine Hammeridee, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken und dann gehen wir nach Hause. Und sagen die, wieso? Dann sage ich, wenn wir beide ehrlich sind, und es kam nie blöd rüber, ich sage nicht irgendwie, du bist scheiße oder so, aber ich sage, ich habe einen, zu dir regelmäßig, aber nee, aber also wirklich, es gibt
bei Sachen, euch ist das Motivation.
Es gibt einfach Konstellationen, wo man merkt menschlich so, guck mal, jetzt bist du heute da, Ulf, und wir haben uns direkt an dem Abend schön unterhalten. Und ich dachte, wir werden ein geiles Gespräch haben, genau so ist es. Man weiß das, ja, man irgendwo doch auf einer Welle schwingt. Aber es gibt halt Leute, die einfach was ganz anderes wollen und da muss man dann halt einfach fairerweise sagen, hey, lass nicht den einen vollen Tag verballern. Wir haben jetzt eine Stunde uns kennengelernt, Abbruch, jeder geht seine Wege, jeder hat genug zu tun, fertig.
Und wie machst du so, die gleiche Frage stelle ich dann auch dir gleich, Ulf, wie machst du so das Auswahlverfahren? Du kriegst ja wahrscheinlich auch viele Tracks zugeschickt, viele Demos zugeschickt, viel Zeug zugeschickt, bevor du dann mit den Leuten ins Gespräch gehst.
Ich mache wenig Auswahlverfahren aus dem Grund, weil ich teilweise so krass überrascht worden bin, wie das von einem Verlag mir vorgestellt wird oder von einer Plattenfirma. Wie die Leute hier ankommen. Also wenn jemand anderes für den Künstler kommuniziert, kannst du in der Regel bei mir davon ausgehen, dass es einfach absoluter Schwachsinn ist. Mhm. Es kommen Leute, die werde ich 10-mal abgelehnt, kommen hier rein, sind die geilsten Typen und sagen, Henne, Hammer bei dir, ich will eigentlich was ganz anderes und du hast es verstanden.
Ja, mega.
Deswegen mache ich da selten so eine Vorabselektion. Ja.
Wie ist es bei dir?
In Bezug auf was jetzt? Stoffe oder
auf Kreative? Stoffe, auf Stoffe erstmal, ja, weil da kommt ja wahrscheinlich wahnsinnig viel an.
Ja, da kommt viel an und gleichzeitig ist es nicht so einfach, die richtig tollen Sachen zu finden. Das ist natürlich bei uns auch eine Teamarbeit. So. Also und besteht aus verschiedenen Komponenten. Ne? Natürlich überlegst du, was du wo wie erzählen kannst. So, ne? Es hilft uns überhaupt gar nichts, wenn wir jetzt sitzen, wir haben die allergeilste Idee aller Zeiten und ich sage euch, ja, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das finanzieren soll, weil es kostet 240 Millionen und wir wollen es, auf Sächsisch drehen. Also, so, ne, dann funktioniert das nicht so, muss ich sagen. So wird leider wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder, aber es gibt auch einfach keine Plätze für gewisse Sachen, zum Beispiel. Ich hab jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Ich arbeite mit einem ziemlich bekannten Regisseur an einer ganz tollen Serienidee, von denen wir wahnsinnig begeistert sind. Und wir merken, so wie wir uns das überlegt haben, wird es deutlich schwieriger, als wir das gedacht hatten. Hätte ich nicht gedacht, so, ja. Es wird hoffentlich noch was, wird länger dauern, müssen wir noch ein bisschen anders angehen, so. Aber das passiert so. Also, wir gucken natürlich, wo kann man was wie erzählen. Wir sprechen im Team. Ja. Bei uns hat niemand, also nirgendwo in der ganzen Branche, glaube ich, gibt es jemanden, der so einen Instinkt hat, der immer einen Treffer landet, ja, weil sonst irgendwie, also wer der oder die reicher als Bill Gates. Also insoweit ist das bei uns schon so ein kreativer Prozess und am Ende klar entscheide ich das, was ich dann machen möchte oder sowas, aber es hängt schon viel mehr damit zusammen, wie ob wir eine Realisierungswahrscheinlichkeit sehen, also ob man es tatsächlich umsetzen kann, ja, ob wir schon auch eine Zielgruppe sehen, das stimmt, also das gehört leider auch dazu bei dem, was wir tun. Und am Ende des Tages natürlich auch, ob es uns bewegt. bewegt. Ja, und da unterscheiden wir uns, also auch in meiner Firma, jetzt schon noch von rein kommerziell ausgerichteten Unternehmen. Es geht uns natürlich am Ende schon auch noch sehr ums Herz und ob es uns was bewegt, uns Geschichten sind, die wir erzählen wollen. Mhm. Ja, und ob wir in denen was finden. So, wir würden jetzt auch nicht alles machen. So läuft das bei uns. Und mit Kreativen ist es dann halt tatsächlich so ein bisschen wie bei dir. Also man trifft sich, man spricht und dann guckt man, ob man die gleiche Vision hat, ja, und ob es dann funktioniert und ob es funktionieren kann. Und dann entscheidet man, zusammenzuarbeiten oder eben auch nicht. Und persönliche Sympathien sind da sicherlich wichtig, aber auch nicht immer entscheidend. Ja, also ich sage immer, ich habe so einen Leitspruch, wir haben ja in unserer auch Branche und Künstlern viele große Egos. Ja, ich sage immer, ich habe auch überhaupt nichts gegen Wahnsinn. Überhaupt gar nicht. Ja, solange wir direkt proportional zum Genie ist. Das ist die Voraussetzung. Und wir alle kennen die Geschichten von Werner Herzog und Klaus Kinski. Ich meine, Klaus Kinski wollte Werner Herzog erschießen am Set. Er wollte ihn wirklich erschießen, weil sie sich ausgehalten haben. Und es sind teilweise ja die großartigsten Sachen entstanden, geil, die man sich vorstellen kann.
Auch einer der geilsten Dokus aller Zeiten, mein liebster Feind.
Ja, ja.
Das unfassbar, habe ich vor kurzem erst mal wieder angeschaut. Ich glaube, wir schon 4 oder 5 Mal angeschaut. Großartig. Kreative Prozess, der, du hast ihn vorher erwähnt, so am Anfang hat man vielleicht ein Bild davon, am Ende sieht das Bild aber anders aus. Und du musst ja die Leute auf diesem Weg mitnehmen. Und wir haben ja gerade bei den Kreativschaffenden auch wahnsinnig viele, Gott sei Dank, Egos da, die genau ihre Vision eigentlich zu 100% durchprügeln wollen. Die wenigsten dürfen das, die wenigsten heißen irgendwie David Lynch, sondern müssen ja so ein bisschen zurechtgewiesen werden oder der Weg ein bisschen aufbereitet oder.
Das kommt extrem auf das Format an. Also ich sag jetzt mal, wenn du, keine Ahnung, fürs Fernsehen, fürs ZDF, Montagabend, sag ich mal, als Beispiel, den 8. Film von einer Reihe machst, der gesetzt ist, da ist die Herausforderung an die Regie, ja, da was zu bedienen. So, und genauso ist das bei großen amerikanischen Serien, wenn du da, keine Ahnung, in der 8. Folge bist oder weiß ich nicht was, selbst bei House of Cards, ne, also David Fincher hat die ersten beiden Folgen inszeniert, das war's. Mhm. Ne, der hat den Ton gesetzt und alle anderen haben das bedient, was er da getan hat. Und es ist nicht so, dass dort irgendwie nur unbekannte, also Kolleginnen und Kollegen in der Regie geführt haben. So. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Leute, die, mit denen möchtest du arbeiten, weil du ihnen vertraust und du weißt, es sind große Künstler. So. Und da mischt man sich dann sehr bedingt nur ein, ja. So. Sondern da denkst du, okay, also die machen das und die sollen das tun und die haben eine klare Vision und genau das möchtest du. Und dem muss man sich dann eben auch ein bisschen ausliefern. Also weil ich glaube, man würde als Produzent seinen Job falsch verstehen, wenn man immer denken würde, man wäre kreativer als die Kreativen. Ist schwer, sich manchmal da im Griff zu behalten. Ja. So, ja, natürlich denkst du, stimmt, ist natürlich alles viel besser und so weiter. Aber es ist natürlich total falsch. Also das ist einfach falsch so, ne? Sondern du möchtest ja mit diesen ganzen Frauen und Männern zusammenarbeiten, weil sie halt eben diese Schaffenskraft haben, diese Einfälle, ja, und weil sie oft brillant sind. Und da muss man sie auch machen lassen. Also man muss sich auf was verständigen, was es werden soll, und dann muss man sie machen lassen, ja. Und wenn man das nicht tut, dann wären Filme wie, keine Ahnung, Lothar Rent nicht entstanden oder damals Trainspotting, so, das waren so die gleiche Zeit, die so einfach so wahnsinnig prägnant waren, ja. Oder auch jetzt Berlin Alexanderplatz, ne. Also es ist ja auch eine ganz spezielle Handschrift. Und ohne die hätten wir das nicht, so, ne. Also so kann man das ja.
Ich frage mich, wenn du das Beispiel von Berlin Alexanderplatz nimmst, ich war auch in der Premiere im Kino, war weggeschlagen von dieser Präsenz auf der Leinwand, war weggeschlagen vor allem auch vom Ton, unfassbar. Und dennoch hat der Film überhaupt gar nicht funktioniert. So, also kassenmäßig war das ein Desaster so gefühlt. Und ich habe es nicht ganz verstanden, warum das so ist, weil es eigentlich echt ein toller Stoff war. Es war medial begleitet. Wahrscheinlich war es ein Corona-Problem in dem Moment. Weil
stimmt auch, aber also da möchte ich jetzt echt nicht so richtig viel zu sagen, weil ich es tatsächlich auch nicht einschätzen kann. Ne? Also ich habe das nicht eng genug verfolgt. Das wäre dann halt eben eher eine Frage da für den Kollegen Jochen Laube. Aber prinzipiell kann man natürlich sagen, dass es auch Filme gibt, die im Kino nicht reüssieren und trotzdem ein ganz langes Leben haben. Ja. Ne? Also gerade heute, ne? Weil einfach die Sachen immer wieder an anderen Stellen gezeigt werden und gleichzeitig muss man sich auch, und das ist sozusagen schon eine Sache, die wir oder ich mir auch stelle, muss sich natürlich auch tatsächlich überlegen, was man heutzutage mit einem Film oder mit einer Fernseher oder so tatsächlich auch erreichen kann. Mhm. Ne? So, also wir leben im Internetzeitalter, ja, also die die Beeinflussung von Menschen erfolgt auf anderem Wege, ja, so, also weit mehr über Social Media und so, sondern du kannst halt einfach versuchen, wirklich unikate Produkte abzuliefern. So. Und es kann halt eine Serie sein, die du zu Hause binge-watchst und einfach nur eine gute Zeit hast, ja, oder dich in Schlaf bringt. Oder du machst halt schaffst ein großes künstlerisches Werk wie Berlin Alexanderplatz, dann glaube ich aber, dass das auch eine lange Lebenszeit hat. Mhm. Da gehen halt nicht 500.000 Zuschauer ins Kino, ne, sondern so, dann zieht sich das über die Zeit hin. Ist meine Vermutung.
Ich hoffe, ohne dazu irgendwas dazu zu sagen. Es war ein fieses Release-Date auch, ja, muss ich sagen.
Also und ich muss ganz kurz sagen, es gibt, also jetzt erzähle ich wieder was von meiner Praxis, und es gibt aber eben auch so Momente, wo du siehst, dass es halt eben doch noch funktioniert. Ja. Ne? Also das ist ein völlig anderer Film, aber also der letzte Kinofilm, den ich gemacht habe, der im Kino war vor der Pandemie, war Deutschstunde, mhm. ne? Also für Filme ja. von Sigrid Lenz-Roman, ja. von Christian Schwocho. Eher auch ein monumentaleres Werk, mhm. ja, sowohl vom Text als auch dann so von der Umsetzung jetzt nicht irgendwie Popcorn-Material, und der ist jetzt zum Beispiel im Kino extrem gut gelaufen. Ja, ne? Der, wenn da irgendwie nicht die Kinos zugemacht worden wären, wären wir noch weiter gekommen. Ja. Und auch der lebt jetzt. Das merke ich jetzt. Also nach den 2 Jahren, ne? Wir sind jetzt im ZDF rausgestrahlt worden, haben eine ziemlich gute Quote gehabt. Ja, wir waren ja vorher also online ja in verschiedenen Erstwort-Servicen, und wir bekommen mit solchen Sachen Leben und leben weiter. Und deshalb, glaube ich, muss man aufpassen, dass man Kinozahlen, reine Kinozuschauerzahlen heute tatsächlich als Erfolgsfaktor misst. Genauso wie es halt bei der rein linearen Quote für Fernsehsendungen immer schwieriger wird. So. Und auch gerade selbst die Öffentlich-Rechtlichen, da jetzt die Mediathekenabrufzahlen fast, also ich nicht fast höher bewerten, aber zumindest ähnlich einordnen.
Ich finde es gerade spannend, weil ich eher das Gefühl habe, dass die Langlebigkeit verloren geht. Bei so Ausnahmefilmen wie Berlin Alexanderplatz gebe ich dir emotional oder gefühlsmäßig recht, ohne es zu wissen. Aber ich habe so das Gefühl, dass es gerade ganz, ganz pam wird. Früher in unserer oder meiner Jugend ist Film bei dir angekommen, wenn er 6, 7, 8 Wochen im Kino war, dann bist du auch mal reingegangen, ja, weil dann war er bestimmt gut. Und heute, ich glaube, Dune läuft in Amerika wahrscheinlich nur 2 Wochen, dann ist er von den Leinwänden weg, obwohl es meiner Ansicht nach ein ganz, ganz großer Film ist.
Hast du den schon gesehen?
Ja, ich war gleich drin. Ich fand den fantastisch. Habt ihr den gesehen?
Lief ich in der Vorschau? Das hat mir ein Freund von mir erzählt, dass wir haben diesen North Face Werbespot mit meinem Bandprojekt, und der Tucker meinte,
leider so geil. Nicht. Ich war hier, wo ich wahnsinnig gern hingehe, auch wenn es ein Multiplex ist, am Mercedesplatz, in das UCI-Kino, was ich auch wahnsinnig bequem finde, da drauf zu liegen, und das ist für mich, das wir hatten es vorher auch im Vorgespräch, so ein bisschen von Blockbuster-Movies, fantastisch da reinzulegen, so ein Dune anzuschauen mit dem fetten Sound. Während ich French Dispatch vor kurzem im kleinen Kino angeschaut habe, und da war er genau richtig. Und was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ich wollte über die Langlebigkeit und Kurzlebigkeit von Projekten sprechen. Ich finde es extrem schade als Kinogänger, dass jetzt die Zeiten von Kino zu Streaming mittlerweile teilweise gar nicht mehr gegeben sind. Also ich glaube, Warner hat den Riesenfehler gemacht, alle Filme gleichzeitig auf HBO und im Kino laufen zu lassen dieses Jahr. Andererseits geht es mir auch so, gehe ich ins Kino und sehe plötzlich, oh, der läuft schon auf Disney Plus, warum soll ich dann noch ins Kino gehen und mit 2 Kindern so viel Geld bezahlen? Und ich glaube, das macht so ein bisschen das Kino auch schwieriger. Oder?
Ja, ohne jede Frage. Also es sind ja jetzt 2 unterschiedliche Sachen, ne, über die wir sprechen. Ja. Also wenn ich jetzt über Langlebigkeit von so Filmen wie Berlin, Alexanderplatz oder Deutschland gesprochen habe, habe ich ja nicht von der Langlebigkeit im Kino gesprochen. Ja. So. Und dass Filme so schnell aus den Kinos verschwinden, ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, also für alle. Ja, also Filme zu finden, zu halten, ist einfach total schwierig geworden. War es auch schon vor der Pandemie, weil einfach so viel Angebot da war, dass teilweise, Cinemax am Potsdamer Platz, ich weiß nicht mehr genau, wie das Schild war, aber da stand irgendwie sowas wie am Wochenende bis zu 58 Filmen oder sowas. Ja, dann denkst du so, okay, die haben echt, weiß ich nicht, was, 15 Säle oder so, aber trotzdem, ja. Also was heißt das? Ne? Also da laufen dann 3 Filme pro Saal oder 2,5 und so. Und das war natürlich schon immer ein Problem. Jetzt, klar, mit dem Streaming ist halt natürlich ein tatsächlich echter Paradigmenwechsel, der gerade abläuft, und man wird diese Entwicklung nicht stoppen können. Das ist Fakt. So, ja, die Kinofenster werden sich auch hier verringern, auch für geförderte Filme ist meine Annahme, nicht unbedingt jetzt sofort, aber irgendwie in der Zukunft irgendwann. Ich glaube trotzdem, dass wir, also gerade in Europa, Kinofenster halten werden, also für Filme, die in irgendeiner Art und Weise gefördert sind. Und das sind zumindest außerhalb der USA und Chinas, glaube ich, 99% der Sachen, so, die man so hat. Ne? Das wird es irgendwie als Biotop immer geben. Ich glaube tatsächlich, dass die Entscheidung fürs Kino später eine bewusste sein wird für das Erlebnis. Ich glaube total daran, dass das Kino bleibt. Ich glaube, es als Ort, der tatsächlich gemeinsam Unterhaltung, ja, das glaube ich. Ja. Ich denke, dass so große Filme eben und wie Dune, wie James Bond und so weiter, sich immer anders auf so einer Mega-Leinwand wie im Zufall das anhören werden und mit, keine Ahnung, Dolby Atmos oder wie immer es dann später Dolby X4, keine Ahnung was.
Meta.
Ja, Meta, was so heißen wird, immer anders anfühlen wird, ja, und das was ganz anderes sein wird, so. Und gleichzeitig denke ich, dass es natürlich auch im Streaming immer, oder im Streaming oder Fernsehen, oder wie immer man es auch nennt, immer weiter auch exklusive Angebote gibt, die dann gar nicht im Kino gesehen werden können. Also, dass es da schon eine Selektion gibt dessen, was man sich anschaut. Und dass sich aber die Zielgruppen der Kinogänger weiter irgendwie segmentieren werden. Also ich glaube tatsächlich, dass ein älteres, gebildeteres und auch vielleicht monetär gut ausgestattetes Publikum gerne in so Läden geht, wie die erste Filmlaunch hier bei uns in Berlin, wo die Karte halt nicht 8 Euro kostet, sondern 18. Aber dafür hat man halt ein exklusives Erlebnis, sitzt in mega geilen Sesseln, wird am Platz bedient, ja, hat irgendwie Fußhocker, so ist im Samt und Plüsch und hat halt eigentlich eher so ein Theatererlebnis, nur noch auf viel, viel luxuriöserem Niveau. So, das glaube ich total. Ne? Und die sehen dann aber eben andere Filme. Die gucken sich dann vielleicht Berlin-Alexanderplatz an, ja, ne? Oder Deutschstunde oder sowas, ja. Oder auch mal James Bond. Und daran glaube ich. Aber ich glaube, dass das Kino als Ausgehort, ja, das da es bleiben wird und man sieht auch in anderen Regionen der Welt, dass es tatsächlich gut funktionieren kann, gerade so Südostasien, ja, da gab es ganz tolle Zahlen direkt nach der Pandemie. China geht es ein bisschen hoch und runter, weil die machen auch immer gerne wieder zu, auch in Amerika läuft es und auch bei uns gab es jetzt ja schon wieder gute Wochenenden. Ob das Vorniveau nochmal erreicht, weiß ich nicht, da bin ich jetzt auch nicht der größte Experte dafür, auch bei uns in der Firma haben wir da andere Leute. Aber das glaube ich. Also ich glaube, das Kino als Eventort, ja, wie es Theater ist und ähnliche Sachen, daran glaube ich total.
Ich glaube, das muss ich verbessern. Also wenn ich in manche Kinosäle gehe und dann wieder meine tiefgefrorenen, kurz aufgewärmten Nachos kriege für 28 Euro mit einer Cola, da kriege ich echt Kotzen. Da denke ich mir, was soll ich hier? Warum bin ich hier? Und dann noch mir eine halbe Stunde Werbung anschaue. Manchmal denke ich echt, das ist Verarsche so, weil ich gerne rausgehe, gerne Geld ausgebe für gute Dinge. Aber in dem Fall denke ich, nee, da bleibe ich lieber zu Hause und mache mir was zu essen nebenbei. Thema Streaming. Was Streaming, also ich bin Streaming-Fan, wie wahrscheinlich alle irgendwie, weil ich es mittlerweile auch gelernt habe, Inhalte und Geschichten über längere Zeit anzuschauen. So ein Tony Soprano, der sich irgendwie 7 Jahre lang begleitet, der wächst dir halt ans Herz.
Ja, klar, absolut, ja.
Ist das anderes wie 1,5 Stunden, wo der Charakter kurz eingeführt wird und dann schon tot ist oder die Story zu Ende ist. Also Sehverhalten hat sich auch ein bisschen verändert, so bei mir persönlich. Und ich fand es ganz spannend, dass gerade in den letzten Jahren wieder deutsche Stoffe international abgehen. Ob es jetzt ein Dark ist, das überall genannt wird, die Serie, oder jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, dieser deutsche Vampirfilm. Blood Red Sky, nee, irgendwie sowas in der.
Blood Red Sky von Peter Teufel.
Ja, genau, auch wirklich so ein plötzlich Peng international Nummer 1 ist. Matti ist mit seinem Army of Thieves gerade in, glaube ich, 80 Ländern auf Netflix auf Platz 1. Das finde ich wieder so. Das finde ich schön, dass plötzlich wieder das deutsche Stoffe irgendwie international
gehen. Es kommt ganz schön viel wieder. Ja.
Und das ist, glaube ich, bringt auch wieder diese, also Dark ist ja eine, finde ich zumindest, eine sehr deutsche Geschichte, auch wie es geschrieben ist, wie die Filmtechnik betrifft. Und weil das ist jetzt nicht ein Hollywood, Abklatsch ist falsch, aber Blood Red Sky ist ja schon so ein Hollywood gemacht, mäßig passt so. Und Dark ist schon, finde ich, deutsch erzählt. So. Und trotzdem funktioniert es international, wo wahrscheinlich am Anfang jemand gesagt hätte, nee, es funktioniert nicht. Und das finde ich wiederum das Schöne. Es gibt neue Chancen für auch wirklich experimentierfreudige Stoffe.
Ja, also insgesamt ist es so, dass sich die Welt in den letzten 3-4 Jahren für das, was man tun kann, extrem verändert und geöffnet hat. Und da gibt es viele Phänomene, die dazu beigetragen haben. Und wenn ich jetzt das alles erzähle, also sitzen wir jetzt alleine darüber, glaube ich, noch 2 Stunden.
Gerne.
Nee, aber ich kann ja mal, also keine Ahnung, man muss mal schauen, wo es losgegangen ist. Ne? Also natürlich gibt es erstmal eine gesellschaftliche Entwicklung zum Thema Diversität und so weiter, wo man einfach Stoffe authentisch erzählen kann. Also es gibt da zum Beispiel, ist es zum Beispiel eine ganz interessante Frage, auf die ich jetzt keine Antwort habe, aber ob Steven Spielberg heute Schindlers Liste noch auf Englisch drehen könnte. So, oder drehen würde. Ja, also zum Thema Authentizität und ähnliches. Vielleicht das falsche Beispiel, ja, was ein dieses großes Projekt ist, so, aber trotzdem ist das ein Thema. Ja, also, und wie gesagt, jetzt nicht nur ethisch korrekte Besetzung, sondern tatsächlich Sprache. Sprache, ja, Authentizität, ja. Wie sprechen Leute, was vermittelt sich da und so weiter. So, dann hat Streaming natürlich extrem dazu beigetragen, weil durch das, also Konsumieren von Filmen oder auch Serien auf kleineren Bildschirmen, also gerade in Gegenden, die sonst kein Dubbing gemacht haben, ich spreche vor allem natürlich von den USA, mhm. auf einmal ist eine Bereitschaft gibt, sich die Sachen anzugucken. Mhm. Also Braid zum Beispiel, unser Netflix-Film, mhm. den habe ich mir irgendwann mal in der englischen Dub-Version angeguckt. Ja, das ist ein amerikanisches Englisch, das ist wirklich extrem gut gemacht. Das fällt mhm. keinem auf. Ja, und der war dann auch auf Nummer 3, glaube ich, im amerikanischen Filmcharts bei Netflix. Insoweit haben die Leute eine andere Offenheit, sich Dinge anzuschauen, die eben nicht so 1:1 besetzt sind, wie wir es halt seit 30 Jahren gekannt mhm. haben, wo also Kino, gerade Kino, also wirklich also prädominant ja von den Amerikanern irgendwie geprägt war. Da gibt es x Beispiele. Ja. Das zeigt sich im Streaming, das hat sich aber auch gerade vor der Pandemie auch selbst im Kino gezeigt, wenn man sieht, dass Parasite, ja, also der große Abräumer im Oscar war ein koreanischer Film, ja. Es gab vorher den wahnsinnig absolut großartigen mexikanischen Film.
Okay. Der mir jetzt auch nicht einfällt.
Okay. Egal, reden wir später mal kurz drüber. und es gibt halt einfach eine Zugänglichkeit zu diesen Stoffen. So, dazu kommt, also auch kulturell anders erzählt, ja. Ja, Squid Games. Guckt euch das heute an, größte Sensation auf Netflix weltweit, ja. Auch eine eigene Erzählweise, ja, eine sehr lokale, koreanische, stark von unserer Seite. Und es gibt immer unterschiedliche Strömungen, die auf einmal akzeptiert werden, sich anzuschauen. Und dann kommt natürlich eben auch das Format dazu. Und da hat natürlich gerade Netflix wirklich eine Revolution gestartet durch die permanente Abrufbarkeit, der sich dann später alle angepasst haben. Und ich glaube, David Fincher hat das auch gesagt, er ist damals gefragt worden, warum er denn eine Serie macht für diesen Streamer, das ist noch gar nicht so populär, weil er meinte, er kann das erste Mal ein audiovisuelles Produkt herstellen und auch konsumieren wie ein Roman. Mhm. Ja, er kann ausführlich, breit erzählen, tief in die Figuren gehen. Und er kann sein iPad oder so neben sich ans Bett legen und er kann so viel lesen bzw. schauen, wie er möchte und wieder weglegen. So. Und wenn du all das zusammennimmst, dann hast du auf einmal eine Situation, wo man das erzählen kann. Und je besser und authentischer und echter du erzählst, und gerade diese wunderschönen Beispiele, die du genannt hast, ja, also wie eben Dark, haben jetzt hat er diesen Boden dafür. Ja? Roma hieß der Film natürlich. Das war ganz dummer
Blackout. Das war ein reiner Netflix erstmal. Das war ja auch so.
Nee, Netflix eben nicht. Das stimmt nicht. Also das hat Netflix so gelabelt, aber die haben ihn erstmal so produziert und Netflix hat ihn dann gekauft.
Okay, aber es war kein Kino. Kofinanziert. Ging erstmal nicht ins Kino, sondern ausgewählt. Genau. Kinos, damit sich Oscar möglich
hat. Ja, nein, also Netflix hat es dann als Original gebrandet und auch sozusagen dann so finanziert, aber die Geschichte von Roma war als Kino vermittelt.
Und es ist auch spannend, dass Netflix dann sich solche Stories annimmt, wo alle anderen sagen, oder vielleicht manche andere sagen, wir machen es erstmal nicht, es ist zu kompliziert, es ist uns zu teuer, funktioniert bei uns im Kino nicht. Und das finde ich dann auch wieder, also Roma hat mich auch wahnsinnig beeindruckt, der Film, auch wenn er wirklich schwer ist anzuschauen. Das ist dann.
Aber zum Beispiel ein Film, ehrlicherweise gebe ich auch ganz ehrlich zu, den habe ich zweimal, angefangen, mir auf meinem iPad anzuschauen und habe es nicht geschafft und bin ins Kino gegangen. Mhm. So muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil war dann auch nicht der richtige Moment, abends spät im Bett und so weiter, fängt er sehr langsam an, sehr elegisch, ja. Und ich habe mir das dann nicht mehr weiter angeguckt, weil ich gedacht habe, das ist langweilig, aber ich dachte, das ist mir zu klein. Das ist so unfassbar fotografiert, das muss ich groß sehen. Und dann habe ich ihn tatsächlich auf der Leinwand gesehen und bin völlig weggeblasen gewesen. Ja. Und also für alle, die es nicht gesehen hatten, unbedingt anschauen. Ich glaube, in dem Film gibt es tatsächlich, also neben vielen großen Emotionen und einer wahnsinnig bewegenden Geschichte, die wahrscheinlich großartigste Kamerafahrt der Filmgeschichte. Da hänge ich mich jetzt raus, ja. Ist noch besser als Robert Altman.
Lass uns kurz, wenn du Bock hast, über Squid Game sprechen, weil du es gerade angesprochen hast. Ich hatte so das Gefühl, als ich es angeschaut habe, das kommt eher aus einem Baukasten, aus dem Labor raus. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe es durchgebinged. Es ging mir schon lange nicht mehr so, dass ich eine Serie durchbinge, weil es einfach Spaß macht anzuschauen, was visuell auch ganz arg toll ist. Aber ich habe so während dem Film anschauen oder während der Serie anschauen gemerkt, okay, da haben sie an das gedacht. Die ikonischen Kostüme, klar, an Halloween gedacht, an Merchandising gedacht. Die Musik, das Overacting der Koreaner. Also es hat irgendwie so das Gefühl, dass es aus einem Labor raus ist und alle Zutaten hat, dass es ein Hit werden musste. Also ich glaube, das hätte keine andere Chance gehabt,
versteh ich, zu werden. Versteh ich, dass du das so wahrnimmst. Ja. Ja, kann ich ehrlicherweise gar nichts dazu sagen, weil ich nicht weiß, wie es entstanden ist.
Nee, klar.
Also, und ich kenne halt also auch die südkoreanische, ich sag jetzt mal, kommerzielle Entertainment-Kultur nicht gut genug, ja, um zu sagen, das fühlt sich authentisch oder halt konstruiert an. Fakt, es hat funktioniert. und es kommt halt daher, ne? Und das meine ich damit. Ja, klar, es ist natürlich nicht wie Dark, was so eine ganz bestimmte kulturelle Identität hat. Aber es ist halt eben natürlich noch ein Level weiter von Einfluss oder von Impact, den es jetzt weltweit gehabt hat, ne? Und ich weiß, vor kurzem gerade auch wieder in London, da reden alle drüber. Ich war in Paris, da reden alle drüber. Es ist halt so, das ist toll und das ist großartig.
Das ist geil, dass es plötzlich funktioniert, ja. Und wir sehen, dass ihr sicherlich auch ein nächstes Bond Girl, da bin ich mir sicher, dass die, ich weiß ja ihren Namen nicht, die Hauptdarstellerin, dass die wirklich international durch die Decke gehen wird. Hundertprozentig. Spannend, hast du das schon gesehen, Squid Game? Nee, gell?
Ich muss einiges hinterher gucken. Ich habe in letzter Zeit, ich habe ehrlich gesagt einfach so querbeet bei Netflix durchgezappt irgendwie. Kino hatte ich jetzt einige Sachen vor, aber irgendwie, du weißt, ich bin gerade jedes Wochenende wieder am Durchpowern hier im Studio. Und irgendwie jetzt habe ich so ein bisschen rumgenetflixt und es gibt so Phasen, wo man einfach keinen Bock hat zu glotzen. Mhm. Und ich bin froh über die Phasen, weil man das Hirn wieder anders irgendwie, dann ich lese so selten. Und dann glotze ich. Aber dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr und denkst, jetzt will ich wieder ein Buch in die Hand nehmen. Und so ist es gerade bei mir. Aber jetzt, ihr habt mir beide voll Monsterlust gemacht, wieder Dinge irgendwie. Und ich will jetzt auch dringend mal wieder ins Kino, bevor sie es wieder zumachen.
Also, wenn jetzt die Folge dieses Gesprächs ist, dass du aufhörst, Romane zu lesen, dann müssen wir das sofort hier abbrechen und lassen. lest, Kinder, lest.
Nee, aber auch ich, also durch den Jens muss ich sagen, Ulf, habe ich immer so einen kulturelleren Zugang zu Filmen. Also ich bin eigentlich ein Schwachmat, ich hatte nie eine gute Erziehung von zu Hause. Wie wirst du an Dinge rangeführt oder wie erlernst du es dir? Da ich aber so in meiner Musikwelt bin, irgendwie war das für mich nochmal...
Klar, du bist ja ein bisschen auf einer anderen Welt. Also für mich ist ja Kunst, jede Form von Kunst ist ja eigentlich nur... Genau. Ist ja eigentlich nur ein Transmitter von Emotionen.
Ja.
Und wenn du Musik machst, erzählst du ja von deinen Emotionen. Und wenn Menschen Romane schreiben, ja, oder auch Gedichte, ja, schreiben sie von Emotionen. Ja. Wenn wir Filme oder Serien machen, macht man das von Emotionen. Und auf dem Theater, im Theater ist ja genau das Gleiche. Ja. Wenn Maler malen, wenn Bildhauer irgendwie skulpturell tätig werden. Das ist ja immer irgendwie so eine Übertragung. Ja. Und es gibt halt, jetzt können wir gleich einen kurzen Exkurs machen, ja, und es kommt halt immer auf das einzelne Stück drauf an. Ne? Deshalb also niemand auf dieser Welt, glaube ich, ja, kann in jeder dieser Bereiche gleich bewandert sein. So, ne? Und ich glaube, das, was schön ist, wenn wir uns alle die Haltung bewahren können, offen zu sein, ja, für diese Eindrücke. Und also mir ist es zum Beispiel letztes Mal was ganz anderem passiert. Ja. Es gibt eine Kunstinstallation in der Berlinischen Galerie, jetzt also schweife ich ein bisschen ab gerade, von Alicia Quade, ja, die heißt In Absence. Und diese Installation ist ein großer Raum. Da hat sie sich eigentlich installiert. Das heißt, du kommst rein, dieser ganze große Raum ist tapeziert mit einem Binärcode, das ist ihre eigene DNA. Mhm. Ja, du kommst rein, es gibt ein großes Rad mit irgendwie, ich weiß nicht wie vielen, irgendwie Boxen, ja, da geht ihr Herzschlag durch, ja, der abgenommen, ja. Du hast kleine Ampullen an den Wänden, wo alle, ich weiß es jetzt genau, was, 11, 12 Elemente, aus denen der menschliche Körper besteht, in Reihenform abgebildet sind, ja. Du hast in DNA-Form dargestellte Säulen, die so aussehen, als wären sie vielleicht sogar von einem alten Telefon sozusagen zusammen gebastelt, ja, in Form also einer DNA-Spirale. Und jede dieser Säulen hat genau die Höhe von einem Menschen, der ihr wichtig ist. Ja, so. Und sowas schmeißt einen halt komplett um, ne? Und das kann einem mit dem Track so gehen, ja, und eben manchmal mit einem Film oder eben auch mit einem Buch. Und es gibt.
Aber so viel es ist tatsächlich so ein bisschen, es ist immer, wie es dir. Schmackhaft gemacht ist so ein blödes Wort, wie es dir irgendwie angeboten wird. Genau, ja? Und jetzt, ihr zwei redet so über den Film. Und jetzt habe ich da halt Bock drauf. Bei mir ist es genauso, wenn ich irgendwie, ich hau da einen Song raus, der funktioniert gar nicht. Ja? Und Leute, wenn sie den irgendwo beiläufig hören würden, sagen, hey, brauche ich nicht. Sind die aber hier im Studio und ich sag denen, was dahinter steckt. Und was die Emotion da ist. Manchmal braucht jemand, der in der Materie nicht ist, auch kurz so eine Hand, an die er genommen wird. Und was will ich sagen? Ich will eigentlich sagen, dass ich das schön finde, also dafür ist unser Podcast da, genau das finde ich das Spannende, weißt du, dass wir uns so jetzt irgendwie, den werden jetzt Leute hören und werden jetzt wieder Bock auf nochmal anders irgendwie Konsum im Filmbereich haben. Ich würde mir wünschen, dass, also es gibt so wenig so eine Tools, ne? Man kann jetzt halt natürlich irgendwo selber forschen, online irgendwie, das ist halt aber schon immer Nerd-Bereich, muss man sagen. Es gibt eigentlich, das ist meine Erkenntnis von heute, eigentlich relativ wenig schöne Dinge, wie man irgendwie kulturell...
Jetzt gerade Filme entdecken kann, meinst
du? Ja, Filme, aber auch Musik, tatsächlich. Mhm. Es gibt auch...
Gut, es gibt ja diese Release-Radare, die genau deinen Algorithmus betreffen, wo du immer die gleiche Scheiße hörst.
Musste man aber auch erstmal wissen. Das habe ich als Musiker hammer-dummkopfmäßig einfach viel zu spät rausgefunden. Mhm. Und jetzt habe ich aber so vielen Leuten gefollowt, dass es wieder, also. Anyways, noch einmal kurz zurück zur Musik. Du hast Techno-Club-mäßig, warst du involviert. Hast du noch eine Leidenschaft für elektronische Musik? Und wie ist dein Musikkonsum gerade?
Mein Musikkonsum ist, wie eigentlich mein ganzes Leben, relativ konstant hoch und auf einem großen Addiction-Level, aber, aber tatsächlich sehr diversifiziert gerade. Ne? Also elektronische Musik, ich höre das hier und da nochmal so, ja. Aber ich höre es dann gerne zum Sport zum Beispiel, wobei ja. Ich sagen muss, ich mache relativ viel Sport. So, dann höre ich das, aber ich bin jetzt nicht mehr der Dauerclubber oder sowas.
Gehst du mal noch irgendwo hin, wenn jetzt irgendein alter Kumpel oder irgendwas
auflegt oder sowas?
Ja.
Ja, selten, gebe ich ehrlich zu. Ja. Selten, aber passiert schon nochmal.
Okay, was ich dir nämlich heute nicht verraten habe, ist, wir machen meistens nochmal irgendwelche Musikempfehlungen. Wir haben noch so eine kleine Playlist dabei, wo jeder meistens so 5 Titel irgendwie dazu fügt. Hättest du noch, also das ist...
Jetzt spontan einen aktuellen Titel?
Ja, also muss nichts Neues sein.
Aber kannst du auch gerne darüber ein paar Gedanken machen? Dann würde ich nämlich anfangen mit meiner
Ich bin selbst heute nicht
so weit. Wie soll es denn thematisch sein?
Gar nicht, vollkommen egal.
Das ist eine Querbeetliste, einfach tolle Musikempfehlungen.
Ich habe es gerade angesprochen, auf jeden Fall von Julie Delpy, A Waltz for a Night mit drauf, von aus ihrem, ich glaube, ihrem einzigen Album, das sie gemacht hat. Ich habe zumindest nie ein zweites Mal gefunden. Wunderbar. Wir hatten vorher über Musik-Soundtracks gesprochen, die es leider heute nicht mehr so wahnsinnig gibt. Früher war ein Soundtrack kaufen, war so das Ding. Damals der Trainspotting, der Pulp Fiction, der Lombok-Soundtrack. Und der Lombok-Soundtrack ist ähnlich wie der Lombok-Soundtrack. Und da einer meiner Lieblingsbands, Galexico, drauf mit Service Repair. Ist ein wunderschöner Song, den würde ich gerne auf die Liste hauen. Und mein Bruder Prinz P feature die neue Nummer von Kid, mehr als die anderen. Ganz, ganz tolles Feature. Toller Song von Kid, der ganz anders klingt. Kid früher Sierra Kid. Kennt man vielleicht noch als Rapper. Das sind so die Songs, die ich draufhauen wollte. Und natürlich Casper, Grüße gehen raus an Benny, der eine neue Single raus hat, TNT, mit Tour. Unser allerersten Gast, unsere allerersten Folge
Podcast. Großartig.
Und Henny, wir wollten deinen Release auf jeden Fall feiern von gestern.
Ich sag immer die eigenen Sachen, aber ich habe
die
beste Single-Release.
Hochsonderleben.
Ja. Natürlich von meiner eigenen Band Geist. Egos.
Egos heißt das Song, ja, guck, wenn ich so frage.
Nee, ist so geil, weil ich habe immer so Arbeitstitel hier im Studio und die heißen ganz anders und dann heißen sie wieder alles und dann muss ich überlegen, wie heißt der Song jetzt. Also Egos, dann habe ich
bisher der beste Song.
Mahalia, Plastic Plants. Habe ich heute Morgen beim Joggen, weil ich nämlich Joggen war.
Toll. Ich habe ausgeschlafen.
Dann habe ich noch an einer schönen Produktion mitwirken dürfen für eine Künstlerin namens Mele. Packe ich auch mal mit drauf, die hat einen sehr schönen Song. Jetzt einfach einen Titel, wieder Arbeitstitel. Und 2 füge ich noch nach. Hast du spontan irgendwas?
Nee, da muss ich drüber nachdenken.
Das ist voll. Hast du noch vielleicht, was ich spannend finde, noch irgendeine Empfehlung? Filmmäßig, was du sagen würdest, das ist sowas, das ist so ein Baby, was man gesehen haben muss.
Was gerade aktuell im Kino ist?
Von dir gerade aktuell. Ein Film vielleicht
ist. Nein, keine Ahnung. Wenn wir jetzt mal, das Jahr kommt ja langsam zum Ende. Also, ich glaube, den Film, den es dieses Jahr gab, den man meiner Meinung nach unbedingt gesehen haben muss, ist der dänische Film Another Round mit Mads Mikkelsen. Ich glaube, auf Deutsch heißt er Rausch. Das ist eine unfassbar emotionale Liebesgeschichte und gleichzeitig Geschichte über Alkohol, die einfach umwerfend ist und so lebensbejahend und emotional mitnehmend ist, dass man sich nicht entziehen kann. Also wer das noch nicht gesehen hat, dänischer Film, Mads Mikkelsen, Another Round oder Rausch, ist wirklich ein Ereignis. Es ist ein Rausch im wahrsten Sinne des Wortes.
Wie schön, das ist Hammer, mega Bock drauf. Wir müssen leider schon bald zum Ende kommen.
Absolut schön, dass ich hier sein durfte. Es war sehr nett, mit euch zu plaudern.
Letzte Fragen, letzte Worte, letzte Runde.
Vielen, vielen Dank. Wir kannten uns vorher nicht. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, dich kennenzulernen. Und freue mich ganz auch auf den zukünftigen Austausch, den wir sicherlich haben
sehr
werden.
Sehr gerne.
Ich glaube, wir treffen uns nicht heute zum letzten Mal.
Auf keinen Fall. Vielen Dank
für den Gast.
Vielen Dank,
Henne. Und das letzte Wort halt immer, wie immer.
Der Gast. Wenn du noch was sagen willst, du musst. Grüße an Martin Totscharow.
Grüße an Martin Totscharow, ohne den wir nicht hier säßen. Und es war einfach nur schön, hier zu sein. Möchte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Und das möchte ich dabei auch belassen.
Vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Danke. Bis später.